Ich weiß nicht, in welcher Realität sie lebt, aber es ist nicht meine Realität.
Ich frage mich, ob man solche Bücher aus einem Zynismus schreibt.
Gerade im Zuge der Europawahl denke ich mir so, das ist wirklich eine sehr realitätsferne Analyse.
Gleichzeitig finde ich auch, dass dieses Nazi-Nazi-Nazi-Geschreie oft nicht stimmt.
Das Interessante ist, wenn ich ihr jetzt hier widersprechen würde, dann renne ich direkt in ihre Argumentation rein.
Mich hat zumindest noch niemand über eine Scannerkasse gezogen.
Mängelexemplar, der Literaturpodcast bei Eldoradio. Mit Lea Holländer und Henrike Utsch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mängelexemplar. Manchmal ist man so kolossal überfordert, dass man nicht weiß, was man sagen soll. Und so fühle ich mich mit dieser Folge und dieser Anmoderation. Ich bin Henrike, mir gegenüber sitzt Lea.
Hallo.
Und vielleicht fangen wir heute einfach erstmal mit unserem Gast an, bevor wir über das Buch sprechen. Uns gegenüber sitzt im Zoom-Bildschirm Ole Liebel. Hallo Ole, herzlich willkommen.
Hallihallo, hi.
Du bist Content Creator und Autor. Wir haben dich eingeladen, weil ich vor ein paar Wochen ein Reel von dir gesehen habe bei Instagram, wo du über die Leipziger Buchmesse gesprochen hast und darüber, dass dir aufgefallen ist, dass es in letzter Zeit sehr viele woke-kritische Bücher gab, die auf den Markt gekommen sind und dass du ein Lesevorhaben hast. Möchtest du mal erzählen, was du vorhast und wie du dazu gekommen bist?
Ja, also wie gesagt, ich bin einfach über diese Buchmesse gelatscht und habe mir angeschaut, was gibt's so gerade an neuem Sachbuch. Das ist ja fast ein neues Genre des politischen Sachbuchs, dass da halt Leute auf sogenannter Wokeness rumtrampeln. Und dann habe ich halt gesucht und festgestellt, fucking hell, also in den letzten 3 Jahren, und zwar nur im deutschsprachigen Raum, das sind 2 Dutzend Veröffentlichungen. 2 Dutzend Bücher, die sich in einem Thema abarbeiten. Und ich war so, wow, das wird kein Mensch jemals lesen, aus der Riege von den Leuten, gegen die es geht. Und dann dachte ich, naja, also außer mir. Und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich das einfach mal. Also habe ich die alle gekauft und dann kamt ihr auf mich zu und sagt, hey, wollen wir nicht zusammen Generation Krokodilstränen lesen? Eines dieser Bücher von Pauline Voss. Und dann dachte ich mir, ich wollte schon immer mehr, dass der Untertitel über die Machttechniken der Wokeness lesen. Und dann haben wir das gemacht und jetzt sitzen wir hier zusammen.
Du hast uns offen gelassen, was wir lesen. Wir haben uns für Pauline Voss Generation Krokodilstränen entschieden. Und wie du schon gesagt hast, geht um Wokeness und um die Machttechniken der Wokeness.
Zu dem, was unter Wokeness verstanden wird. Also das ist ja immer so ein sehr diffuser Begriff. Und ja, also bei den meisten Büchern, die ich bisher gelesen habe, die machen sich ja gar nicht die Mühe, genau zu bezeichnen, was sie da eigentlich meinen. Aber was sie, glaube ich, eigentlich oft meinen, wenn sie Wokeness sagen, dann ist das eine eher linke Identitätspolitik. Und dann geht es dann eher um Identitäten, die Race betreffen oder das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung, die also, ja, ich sag mal, Minderheiten sind oder marginalisierte Stimmen, für die man sich dann einsetzt. Und diese Berufung auf Identitäten für Befreiungskämpfe, damit irgendwie alles zu einer besseren und freieren und zu einer gerechteren Welt wird, das sehen halt diese ganzen Kritiker von der Wokeness ins Totalitäre kippen und in ein riesiges Problem.
Ich habe noch gelesen, der Journalist Ioma Mangold sagt oder definiert Wokeness als, der Begriff woke meint im Wortsinne erst einmal nur Wachheit, dass man also mit geschärfter Aufmerksamkeit auf gesellschaftspolitische Missstände achtet. Das ist mal so eine etwas wertfreiere Definition.
Ich sollte vielleicht noch kurz zu Pauline Voss sagen. Sie arbeitet hier jetzt als Journalistin für die Medienplattform News. Ist halt eine relativ neue, ich würde sagen, sehr rechtspopulistische Plattform, die von Frank Gotthardt gegründet worden ist. Das ist ein Koblenzer Milliardär, der ist mit so Medizinprodukten groß geworden. Und naja, also die fährt relativ AfD-nahe Positionen. Julian Reichelt, der ja wegen sexuell übergriffigen Verhalten aus der Bild rausgeworfen wurde, ist Chefredakteur dieses Magazins. Die machen Reportagen, die machen Videos, die haben sehr einflussreiche TikTok-Kanäle auch von ihren einzelnen JournalistInnen. Und genau, zu denen zählt eben auch Pauline Voss. Das finde ich vielleicht wichtig anzumerken, wenn man so ein bisschen über eine politische Positionierung spricht.
Genau, und ich finde auch spannend, dass sie davor ja bei der NZZ gearbeitet hat, also auch schon eine sehr konservative Zeitung. Und dass sie da aber aufgehört hat und sich quasi jetzt noch mehr in so eine freiere Medienform und eine alternative Nachrichtenform irgendwie gerettet hat.
Die noch populistischer ist. Also die NZZ hat ja wenigstens vielleicht noch den Anspruch eines journalistischen Standards. Das ist bei News schon deutlich schwieriger.
Wollen wir vielleicht erstmal besprechen, worum es in diesem Buch geht, Lea?
Pauline Voss kritisiert die Generation Krokodilstränen. Sie definiert diese Generation damit, dass wir oder diese Generation, zu der sie uns, glaube ich, auch zählen würde, gelernt haben, dass wir uns für unseren Wohlstand schämen und keinen Zugang mehr hätten zu unserem eigenen Leid und wir deswegen Schmerz simulieren, um an Deutungshoheit und auch an Macht zu kommen. Sie behauptet, dass diese Generation die gesellschaftlichen Debatten dominieren würde und ihr Debattenbuch, so steht es hinten auf dem Inhalt, will die Machttechniken dieser Generation entschlüsseln und die Generation mit ihren eigenen Waffen schlagen anhand von Foucault. Das ist schon das erste große Fragezeichen, was ich hatte, als ich dieses Buch gelesen habe. Irgendwie kam mir der Name aus dem PEDA-Unterricht bekannt vor. Aber wir haben uns unbewusst den Experten eingeladen, den wir brauchen für diese Folge. Denn Ole, du hast Philosophie studiert, richtig?
Ja, also Experte ist natürlich immer ein hochtrabender Begriff. Ihr ganzes Buch geht eigentlich, ich würde sagen, zu 80% um die Theorie von Foucault. Liest sich auch oft wie eine Hausarbeit, die man vergessen hat abzugeben und dann gedacht hat, na gut, dann kann ich sie auch beim Europa-Verlag noch veröffentlichen.
Ja, und man hatte keine Zeit mehr, Quellen zu recherchieren als Foucault. Kannst du uns denn mal Foucault erklären in ein paar Sätzen?
Ja, ja. Im Prinzip war die Sache bei Foucault, dass er gesagt hat, na gut, wir können uns jetzt anschauen, wenn wir Gesellschaften verstehen wollen und warum sie die Dinge so tun, wie sie tun. Da können wir natürlich auf Gesetze schauen, die halt offiziell galten. Die Sache dabei ist, dass da ganz viele sehr subtile Mächte, die auch unser Verhalten schärfen, die auch unsere Gedankenform gar nicht mit bedacht werden. Dass Verbote ja auch nicht immer nur ein Verhalten unterdrücken, sondern auch ja, irgendwie anreizen, sich darüber auszutauschen, vielleicht in verbotenen Begriffen. Und plötzlich kommt es zu einem gegenteiligen Effekt. Ja, man will was irgendwie aufheben und verdrängen und aus der Gesellschaft verbannen. Und das bewirkt, dass man ganz produktiv darüber spricht. Und da hat er gesagt, also da haben wir auf jeden Fall einen blinden Fleck. Macht ist nicht immer nur die Macht, die spricht und sagt, so ist es und so ist es nicht. Sondern Macht wirkt auch eben in, wie soll ich sagen, in kleinen Verwaltungsstuben, wo Leute links und rechts eingeteilt werden, die wirkt irgendwie im Vorzimmer vom Arzt, wo irgendwie gefragt wird, was Symptome haben sie, und dann kriegt man irgendwie ein Side-Eye. In diesen Nebensächlichkeiten, ja. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass dieser Begriff von Macht, wie Macht wirkt, eben nicht klassischerweise der König, das Parlament, was irgendwie was bestimmt, sondern bei ihm ist die Macht etwas, was auch von unten wirkt, also was richtig unter die Haut geht, die auch in der Selbstkontrolle wirkt. Ja? Also dass man jetzt zum Beispiel das Gefühl hat, okay, werde ich überwacht? Ich weiß es nicht, also verhalte ich mich so, als ob ich überwacht werden würde. Da wirkt plötzlich eine Macht, die eigentlich nur in meinem Kopf stattfindet. Und wenn man Gesellschaften so darauf trimmt, dass sie überwacht werden könnten, dann fangen sie sich eben an, so zu verhalten, als ob sie immer überwacht werden, obwohl das de facto gar nicht der Fall sein muss. Und das macht so ein bisschen unsichtbar. Und der große Punkt ist, dass die Leute sagen, also jetzt die Kritiker, ja, also mit der Theorie kann man ja alles erklären. Und dann kommt halt Pauline Voss und sagt, ha, nein, wir müssen Foucault nicht immer so schlecht machen. Wir können auch Foucault nehmen, um genau das zu analysieren. Das ist sozusagen ihr Turn, also um das einzuordnen.
Okay, weg von Foucault, wieder hin zu Pauline Voss und Generation Krokodilstränen. Sie spricht relativ am Anfang von einem Panoptikon.
Genau.
Als ideales Gefängnis und vergleicht das mit dem Internet. Und das fand ich wirklich spannend. Sie erklärt es als ein kreisförmiges Gefängnis mit einem Wachturm in der Mitte, sodass alle Häftlinge nicht wissen, ob sie beobachtet werden und so permanent das Gefühl haben, sie würden beobachtet. Und sich also die ganze Zeit regelkonform verhalten. Und sie vergleicht das mit dem Internet. Das fand ich so spannend, dass sie ja diese ganze Theorie häufig aufs Internet runterbricht und dann aber argumentiert in einer Art, die ich wirklich sehr abstrus fand. Also zum Beispiel, sie nennt das Internet einen Haufen Gardinenspäher und tut so, als wäre das gesamte Internet ein Gefängnis mit einem einzigen Wachturm. Ist das Internet nicht vielleicht vielmehr, hat es nicht irgendwie mehrere Wachtürme, so Stichwort Filterblasen und so weiter? Also es gibt doch auch rechte Nischen im Netz. Und also sie statet so Sachen, die ich lese, und dann denke ich mir so, naja, stimmt das überhaupt? Sie sagt zum Beispiel, die scheinbare Unendlichkeit des Internets spült uns allen dasselbe in den Feed. Und das stimmt ja einfach nicht.
Nee, das genau das Gegenteil ist der Fall.
Eben, wir haben ja Algorithmen auf Personen zugeschnitten, genau.
Sie nimmt so Sachen für gegeben, die ich gelesen habe, wo ich so dachte, naja, also eigentlich ist es nicht richtig. Sie redet zum Beispiel auch über Internetdebatten, in denen mehr auf Sprache geachtet wird als auf Inhalt. Und das ist ja grundsätzlich mal eine interessante These. Und dann, und das ist so häufig so, wird ihre Argumentation und auch ihre Beispiele werden so quatschig, weil sie dann über Datenspuren im Netz spricht, die irgendwie automatisch erfasst würden und von Algorithmen sortiert und kuratiert werden, um die Kommunikation zu filtern. Und das klingt so gruselig nach, die Roboter übernehmen die Weltherrschaft. Und was sie meint, sind, dass Algorithmen in der Lage sind, einzelne Schlagworte in zum Beispiel Facebook-Kommentaren zu erkennen und dann eben zu sperren. Und weil ich im Community-Management gearbeitet habe zum Beispiel schon, sage ich, naja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ich meine, was ich für Hasskommentare kriege, ja. Ich bin richtig froh, dass es gefiltert wird.
Und sie nimmt das aber als Beispiel für diese komische Panoptikon, also was heißt komische Panoptikon-Theorie, aber sie bricht sie so komisch runter aufs Internet und führt dann Beispiele an, die gar keinen Sinn machen.
Ja, und sie sagt ja, dass das überhaupt nicht stimmt und dass eine bestimmte Gruppe an diskriminierten Menschen in dem Maße diskriminiert wird, wie sie die ganze Zeit angibt, dass es ja so sein würde und dass eine Mehrheitsbevölkerung aber sich immer mehr einschränken muss in ihrer Sprache und sie regt sich halt darüber auf, dass wir nicht über inhaltliche Themen reden, sondern immer nur darüber, wie über Dinge gesprochen wird. Zum Beispiel, wir sprechen nicht über Migration, sondern wir sprechen darüber, ob wir Flüchtlinge oder Geflüchtete sagen sollen. Wir sprechen nicht über Bildung, sondern wir sprechen darüber, ob in Schulen gegendert werden sollte. Und zu diesem Gendern muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, in welcher Realität sie lebt, aber es ist nicht meine Realität. Denn ich habe nicht das Gefühl, dass die Menschen um mich herum mehrheitlich gendern. Ich weiß nicht, ob sie in so einer Berlin-Bubble lebt. Sie macht genau das Gleiche, wie sie den woken Menschen vorheult, dass sie das machen würden. Sie heult selber rum. Und regt sich über Dinge auf, die gar nicht stimmen können eigentlich.
So, und da kommen wir nämlich genau an einer der wichtigsten, finde ich, zentralen Selbstwidersprüche von diesem Buch, weil sie ja die ganze Zeit sagt, naja, also die Wokeness konstruiert überall ein sehr großes Problem, weil man bei Rassismus und Sexismus und sieht das hinter jeder Ecke lauern. Gleichzeitig macht sie aber genau dasselbe, denn Wokeness oder irgendwie das Gendern oder sowas, das ist gar nicht so präsent, wie sie immer behauptet, aber sie spürt es irgendwie hinter jeder Ecke, weil sie sagt, dass diese woke Macht, also überall Rassismus und Sexismus zu entdecken, dass sie ja keine offiziellen Regeln hat, dass da jetzt keine gesetzgebende Gewalt dahinter steht, die sagt, so müsst ihr das machen. Aber dann schreibt sie, und ich zitiere jetzt, wer uns also weiß machen will, es handle sich bei den Regeln der politischen Korrektheit um Winzigkeiten, dem lässt sich nur beipflichten. Gerade deshalb sollten wir sie aufmerksam beobachten. Wenn wir genau hinsehen, entdecken wir diese Winzigkeiten überall. Das Argument unterscheidet sich exakt 0,0 von Rassismus. Also der jetzt auch nicht von oben indoktriniert wird, aber sich eben in genau den Winzigkeiten zeigt, die man genau beachten sollte. Und ich verstehe nicht, also ich verstehe wirklich einfach nicht, wie sie das nicht checkt.
Ja.
Also ich würde ja total, wenn sie sagen würde, hey, wir haben hier eine Bewegung, die setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein. Ja, aber wir haben ein Problem, weil es entwickeln sich innerhalb dieser Bewegung autoritäre Tendenzen. Dann kann ich erstmal sagen, danke für den Hinweis, sehr wertvoll. Lass uns darüber sprechen. Und statt, dass sie dann wieder eben die Debatte Richtung Inhalte wieder verschiebt oder so, macht sie eben einfach genau das Gleiche.
Ja, das Problem ist nämlich, sie will immer über Inhalt reden, sie redet selber aber nie über Inhalt. Sie redet über die Debatte, aber nicht darüber, was in der Debatte passiert. Sie sagt ja auch, es ist eine große Debatte, was nicht stimmt. Es gibt eine Migrationsdebatte, es gibt eine Sexismusdebatte, es gibt eine Rassismusdebatte. Natürlich spannt sie den Schirm der Wokeness darüber und fasst darunter alles so zusammen, was aber auch inhaltlich wieder nicht trennscharf ist. Ich habe kein einziges Mal ein sinniges Beispiel, aktuelles Beispiel. Yeah. Ich habe bei allen Beispielen das Gefühl, sie hat sich so das Extremste rausgesucht, um umso mehr ihren Punkt zu untermauern. Aber dadurch wird das Buch einfach unglaubwürdig. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, sie will mich so krass von ihrer Meinung überzeugen und es schlägt ins Gegenteil um.
Aber ich habe das Gefühl, wenn du sowieso schon ihre Meinung vertrittst und sie dann mit diesem Beispiel um die Ecke kommt, dann wirst du wirklich zu so einem Stammkneipen-Gast, der auf den Tisch schaut und sagt, ja genau, so ist es doch. Weil sie nur diese Beispiele anführt.
Ja.
Und weil du dich total bestätigt fühlst. Aber bei so vielen Sachen dachte ich mir, es macht gar keinen Sinn, dass du das miteinander verknüpfst. Und also ich hatte wirklich das Gefühl beim Lesen, dass sie überall fast schon so Verschwörung der Woken sieht. Es liest sich wie die da oben, die uns unsere Sprache wegnehmen wollen. Und dann tut sie so, als wäre das eine Mehrheit. Zum Beispiel spricht sie über den Well-Respected Man. Das ist ein Song, wo es darum geht, dass der respektierte Mann sich Respekt verschafft, dass er sich anpasst und in diesem Song eben so sehr konservativ ist. Und sie überträgt das wieder auf Wokeness und auf die jetzige Zeit und vergleicht es dann mit Outings. Und das fand ich so wild, dass sie einfach stated, dass man sich durch das Outen Respekt verschaffen kann. Und ich habe das gelesen, ich dachte so, in welcher Welt lebst du? Also sie lebt scheinbar in einer Welt, in der man sich durch nicht heterosexuell sein Respekt verschaffen kann. Und das ist irgendwie so berlinerisch gedacht, weil ich komme aus der Eifel.
Ach, aus der Eifel? Meine Oma kommt aus der Eifel.
Ja, witzig. Da wollte ich dich auch fragen, Ole. Ich meine, du kommst, ich habe gelesen, dass du aus Rheinland-Pfalz kommst.
Ich bin auch auf dem Dorf groß geworden.
Und du wohnst jetzt in Berlin.
Ja.
Kannst du diesen Realitätsverlust von ihr nachvollziehen, wenn man in Berlin wohnt, dass man irgendwie vergisst, wie es in der Eifel ist?
Oder im Rest von Deutschland generell einfach?
Ist ja schon, also ist schon krass. Also ich meine, ich lebe ja offen nicht heterosexuell. Und ja, in Berlin, ich komme halt an, sofort rollt man mir einen Teppich aus, die Leute klatschen. Ich muss Autogramme geben, weil ich halt geoutet bin. Also das ist ein Prestigegewinn. Das ist immer krass. Also dann komme ich ins Dorf und ich bin halt ein Nobody. Oder sogar, man schweigt darüber. Das ist schon krass für mich. Also deswegen bin ich nach Berlin gegangen, damit ich endlich für mein Outing gefeiert werde von allen.
Stark, danke, das wollte ich hören.
Sehr gerne.
Ich finde, es ist auch ein krasses Generationending. Ich meine, ihr Buch heißt Generation Krokodilstränen. Sie schafft es aber kein einziges Mal zu definieren, wen sie eigentlich meint.
Also es ist überhaupt null milieuspezifisch.
Nein,
also null. Es ist einfach so die Gesellschaft, die Woken. Und ich denke so, ja, okay.
Aber ich finde, es ist schon ein Generationending. Denn wenn ich nach Hause komme, meine Eltern haben studiert, meine Eltern haben eine akademische Karriere hingelegt und verstehen nicht, worüber ich spreche. Und ich muss meinen Eltern ganz, ganz viel erklären. Und es ist so, wie sie sagt, dass diese Debatten totale Nischendebatten sind, die einfach nicht anschlussfähig sind im Sinne von, dass alle mitreden können. Und dann ist immer so das Hauptargument, ja, so educate yourself. Und das hätte sie so gut herausarbeiten können und einfach mal einmal den Begriff Toxic Wokeness oder toxische Wokeness beleuchten können. Weil ich darüber nochmal nachgedacht habe, dass ich meine Eltern auch oft oder auch andere so über einen Kamm geschert habe und gesagt habe, ja, ihr versteht das alles nicht, ihr könnt das alles nicht, ihr müsst erstmal was lesen, bis ihr mitreden könnt. Aber ich meine, wer kein Instagram hat, der kann in dieser Debatte nicht mithalten.
Und ich hatte ehrlich gesagt vermutet, dass auch wenn sie gerade diesen Generationenbegriff in Generationskrokodilstränen so in den Titel packt, dass da auch eine stärkere Generationenanalyse dann auch erfolgen würde, was aber einfach nur ausblieb. Das Buch ist oft einfach viel zu theoretisch. Dann tut sie ja genau das, was sie den Woken vorwirft. Nur auf Sprache achten, nur auf Diskurse achten, nicht mehr auf Inhalte gehen, in jedem kleinsten Anzeichen diese Wokeness dann sehen.
Ja, und sie sagt ja auch, dass wir eine entgrenzte Gesellschaft sind oder eine entgrenzte Jugend vor allem, dass wir quasi so frei aufgewachsen sind, dass wir uns diese Grenzen jetzt suchen und dass wir diese ganzen Kategorien und neue Geschlechter und neue Sexualitäten und neue Identitäten nur deshalb schaffen, weil wir uns diese Grenzen eigentlich tief in uns drin wünschen. Lea, wir haben zum Beispiel in der Folge über toxische Weiblichkeit darüber gesprochen, dass es manchmal so ist, dass man dann plötzlich Dinge liest und sich darin sehr wiederfindet und einfach vorher nicht die Sprache hatte, um ein bestimmtes Gefühl, das man hat, so zu verbalisieren. Und ich glaube, dass dieses Kategorisieren, das, was sie so krass angeht und was sie so stört, dass das viele Menschen auch wirklich eher befreit hat. Und man kann es so oder so sehen. Und das eine ist vielleicht nicht schlechter als das andere, aber dann mit so einer drastischen Sprache und mit so einem verurteilenden Ton da reinzugehen, und das ist ja alles sehr subtil, wie sie schreibt, aber man hat immer das Gefühl, sie brüllt einem das so ins Ohr und will auch Recht haben. Ich verstehe nicht ganz, warum sie das macht und warum sie so emotional wird.
Sie sagt, okay, wir sind so entgrenzt, wir sehen uns nach Grenzen und deswegen sehen wir ja überall nur noch die Festung Europas und nur noch Trans- und Homofeindlichkeit. Also wir bauen uns diese Grenzen auf. Und ich würde sagen, gerade im Zuge der gerade stattgefundenen Europawahl,
ja,
denke ich ja mir so, wow, das ist wirklich eine sehr realitätsferne Analyse.
Auch da dachte ich mir, es scheint ja wirklich eine große Mehrheit zu geben, gerade auch unter der besagten Generation Krokodilstränen, die sehr fein damit ist, wenn man nicht woke ist und wenn man nicht gendert. Also Stichwort Sylt. Solche Sachen können ja nur passieren, wenn es offenbar nicht diese dauerhafte Überwachung gibt, von der sie redet.
Also diese Menschen, die sowas singen, die AfD überhaupt als Partei, als Phänomen auch in dieser Größe, diese Menschen sehen sich nach Grenzen. Das ist so eine absurde Verdrehung der Tatsachen. Also den paar versprengten Linken, die in diesem Land noch existieren, vorzuwerfen, dass sie sich nach Grenzen sehen, während irgendwie jede sechste Person in diesem Land eine Partei wählt, die also wirklich offene Faschisten in ihren Reihen hat. Also da denke ich mir, wer sehnt sich hier bitte gerade nach Grenzen? Das ist doch absurd.
Sie impliziert ja die ganze Zeit, dass Rassismus oder Sexismus und vor allen Dingen auch Klimaschutz oder Klimawandel keine echten Probleme sind. Sie sagt, wir haben keine echten Probleme. Und dann zählt sie so Probleme auf und sagt aber die ganze Zeit, das sind keine echten Probleme. Und ich denke mir so, wild.
Auf wie vielen Fridays for Future-Demos war ich denn? Das war zu meiner Schulzeit ein Riesenthema. Und dann kritisiert sie, dass unsere Generation so unpolitisch sei. Dass unsere Generation ja keine Probleme mehr hätte und sich deswegen die Probleme von Minderheiten sucht, für die wir uns stark machen können. Und zieht dann Black Lives Matter heran als Beispiel. Sie kritisiert dann eben, dass eine große Mehrheit, die überhaupt nicht von dem eigentlichen Problem betroffen sei, sich für dieses Problem einsetzt. Und ich verstehe die Kritik nicht, um ehrlich zu sein, weil ich mir denke, ich bin doch dann eher froh, dass ich in einer Generation lebe, in der wir nicht nur für unsere eigenen Probleme uns einsetzen, sondern auch den Schmerz und das Leid von anderen Personen sehen Ja. Und dass wir dann trotzdem uns dafür stark machen. Und sie schafft es irgendwie, das negativ auszulegen. Hä?
Sie geht aber auf jeden Fall auf den Nazi-Begriff ein. Oder dieses, dass die Woken immer nur schreien, die Nazis. Und kritisiert da die definitorische Unschärfe. Zum Beispiel nennt sie ein Beispiel von Boris Palmer. Es gab ja diesen Vorfall, wo er abgefangen wurde und wo er das N-Wort in ein Mikrofon quasi sagen sollte oder dazu animiert wurde, das zu sagen, und er das dann auch gemacht hat und eben meinte, das wäre nicht schlimm. Und dann schreien sie eben Nazi und sagen eben, er wäre ein Nazi, und im Prinzip möchte sie damit enttarnen, also dass er quasi einfach delegitimiert wird, indem er bestimmte Wörter sagt.
Aber man muss auch dazu anmerken, dass sie in Folge dann sagt, also was dann halt passiert ist, dass die Medien einen Tag später ausschließlich nur über diesen Vorfall berichtet haben und überhaupt nicht über die Inhalte der Tagung, die auch um sich Migration zum Thema gemacht haben.
Das Beispiel ist sehr gut, denn ich gebe ihr recht. Gleichzeitig finde ich auch, dass es stimmt, dass dieses Nazi, Nazi, Nazi-Geschreie oft nicht stimmt, denn die Menschen, die wir als Nazis beschimpfen oder bezeichnen, oft gar keine Nazis sind, sondern eine viel hybridere und neue Form von Rechtsextremismus. Denn die Nazis hatten ganz andere Themen, auch die gleichen Themen teilweise, aber auch ganz andere Themen. Und ich finde, das klingt jetzt erstmal komisch, das so zu sagen, aber ich finde, damit spielt man das runter und man stellt die in so eine Ecke, wo man sagt, man redet nicht mehr mit denen. Und dann passiert sowas wie bei dieser Europawahl. Man ignoriert das so, weil das sind ja Nazis, mit denen redet man nicht. Anstatt in die wirklichen Themen zu gucken, was die eigentlich beschäftigt, so weit gehen wir nämlich nicht, weil die ja sowieso schon so delegitimiert sind.
Das ist aber ein ganz schmaler Grat, finde ich auch. Ich hatte jetzt auch Kontakt zu Jasmin Kosubek. Ich weiß nicht, ob die schon mal jemals gehört habt. Die war längere Zeit Redakteurin bei Russia Today Deutsch. Auf jeden Fall hat sie einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, und es ist ein reiner Interview-Podcast, also Interview-Format. Also wirklich sehr professionell gemacht mit den ganzen Kameras und so weiter. Und natürlich, aufgrund ihrer politischen Ausrichtung, sind da halt maßgeblich libertäre, konservative Rechte. Und die hat mich angefragt, ob ich nicht zu ihr in die Interview-Folge kommen möchte. Und das ist für mich ein ganz schwieriges, ein ganz schwieriger Punkt, weil es sind ungeschnittene Interviews. Ich könnte frei reden und meine Meinung vertreten vor Leuten, die sie gar nicht haben. Aber trotzdem ist es halt ein Kanal, der Stimmen, eine Plattform gibt, wo ich wirklich sage, das geht halt gar nicht. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz schmaler Grat festzustellen, sozusagen, ab wann redet man mit den Leuten, redet man mit denen in der Öffentlichkeit, redet man gar nicht mit denen und ist nur auf derselben Plattform wie die. Wisst ihr, wie ich meine?
Ja, voll. Ich meinte auch nicht unbedingt mit denen reden, sondern ich meine auch, wie bezeichnen wir die Menschen oder wie reden wir über die? Wenn man das immer mit dem Nationalsozialismus vergleicht und sagt, das sind alles Nazis, erstmal glaube ich, dass es eher zu einer Verhärtung der Debatte und zu einem Gegenüberstellen führt. Und ich finde, es verharmlost es wirklich, denn man setzt sich nicht wirklich damit auseinander, was diese Menschen wollen.
Es ist komplexer.
Genau, es ist total unterkomplex. Und da finde ich, da hat sie schon auf jeden Fall recht, aber ich denke mal, dass sie immer noch wieder einen Dreh findet, wo ich dann wieder sage, ja, nee, okay, komm, das ist mir jetzt wieder eine Kurve zu viel.
Ja, aber das ist, finde ich, häufig so bei dem Buch. Also sie hat ja interessante Punkte und dann verrennt sie sich einfach komplett in so diffusen Beispielen und so einer weirden Ausarbeitung ihres Arguments, wo sie mich dann wieder total verliert.
Was fandet ihr in dem Buch denn starke Momente? Also jetzt kann ich vielleicht bei mir anfangen, wenn sie immer so diese reine Diskursanalyse verlässt, wo ich echt irgendwann auch ein bisschen gelangweilt bin, jetzt mit dem dritten Twitter-Post als Beispiel zu nehmen. Gerade da wird es für mich interessant, wo sie wirklich ja an konkreten Beispielen mal arbeitet und die auch ein bisschen ausdifferenziert. Also ich fand zum Beispiel ihre Abhandlung über diesen Vulva-Hype, dass alles jetzt irgendwie Vulva-Anhänger hier, Vulva-Ausstellung dort, da noch Skulpturen, hier noch Fotos, und dann irgendwie vom tabuisierten Geschlecht zu sprechen und das irgendwie so abzufeiern als widerständigen Akt, ist einfach peinlich. Und das finde ich witzig. Das finde ich gut geschrieben. Da merkt man, okay, da hast du mal einen Punkt und das kannst du auch belegen und nicht nur so komisch herumraunen. Da habe ich gedacht, okay, schön, endlich mal ein Argument, endlich mal ein Beispiel, endlich mal wirklich das, was du eigentlich sagen möchtest.
Es wurde immer gut, wenn es anekdotisch wurde. Fand auch spannend, wie sie dann diese Theateranekdote erzählt hat, dass sie irgendwie am Theater gearbeitet hat und dass das eigentlich irgendwie für Kreativität und Freiheit stand und dieses Theater sich dann selbst total eingeschränkt hat, indem das Theater verboten hat, dass bestimmte Personen bestimmte Rollen spielen mit bestimmten Kostümen, dass man gewisse Dinge auf der Bühne nicht sagt. Irgendjemand hat gesagt, man könne das auf der Bühne nicht sagen, weil die Leute aus dem Dorf im Publikum das übernehmen würden und hinterfragt. Und mit diesem Argument wurde dann irgendwie dieser Text abgeändert. Das fand ich total interessant. Immer wenn sie so wirklich aus ihrer Lebensrealität Sachen geschildert hat, dann dachte ich, Okay, spannend.
So, da ist die echte Pauline Voss.
Ja, ja.
Ne? Ich habe ja schon gesagt, was ich gut fand. Was sie leider nicht so richtig rausgeschrieben hat, aber was in Ansätzen drin vorkommt, ist eben diese toxische Wokeness, die sie nie so benennt, leider. Sie schafft es nicht, das wirklich mal zu definieren und so auch zu differenzieren.
Sie kann halt nicht differenzieren, weil ihr die Wertschätzung fehlt. Also genau das, was sie ihren Gegnern vorwirft. Dass sie irgendwie nicht in der Lage ist zu sehen, welche gesellschaftlichen Fortschritte diese politische Bewegung gebracht hat.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was Pauline Voss für ein Menschenbild hat. Weil ich das gelesen habe und ich so oft dachte, du gehst hier wirklich vom Schlechtesten aus. Also davon, dass die Woken jetzt hier an einer Machtübernahme arbeiten und überall Mikroaggression und Diskriminierung sehen, einfach nur, weil sie sich irgendwie erheben wollen und nicht, weil es sie ernsthaft verletzt. Das ist ja ein Punkt, den sie von Anfang an über Bord wirft, dass Diskriminierung etwas ist, was verletzt und wo man sich ja auch verletzlich macht, indem man das offenlegt. Und das fand ich so schade, dass sie da so eine Boshaftigkeit interpretiert.
Ich frage mich auch, wer eigentlich der Adressat ist und auch die Zielgruppe.
Also nicht wir.
Nee. Surprise! Es ist viel zu hochgestochen, theoretisch auch geschrieben, als dass sich das die breite Masse geben würde. Weil zum Beispiel am Ende sie dann auch abbiegt und plötzlich macht sie das riesengroße politische, wir schmeißen jetzt mal alles in einen Topf auf, spricht über Corona-Politik ohne Quellen, wieder das Migrationsthema. Es ist einfach so ein bisschen eine Dagegensein-Ideologie, die sie da schafft. Weil es wäre schön gewesen, wenn man wirklich wenn es ein gutes Gegenargument gewesen wäre, dieses Buch.
Ich finde es richtig wild, wie sie dann ihr Grand Finale schafft am Ende und irgendwie so weit kommt, dass am Ende rein gedanklich so der Kriegsfall eintritt in Deutschland. Und sie dann daran abhandelt, dass wir physische Fragen mit metaphysischen Antworten beantworten. Und ihr Fazit ist dann, jetzt sehr platt gesagt, im Kriegsfall könnten wir uns in Deutschland alle nicht verteidigen, weil wir so woke sind, dass wir den Bezug zum Körperlichen verloren haben und wir würden hier alle sterben. Und das finde ich ist wirklich so wild.
Aber genau an diesen Stellen da am Ende, wo sie dann so kriegerisch irgendwie wird, finde ich das ganz irre, wie eine erklärte Feindin der Wokeness doch relativ ironiefrei anfängt, über das Verschwinden der Körperlichkeit von Frauen und den Zusammenhang von Atombomben zu sprechen. Ja. Darf ich diesen kleinen Absatz mal vorlesen?
Bitte. Ja, mach mal bitte. Das ist einfach der Hammer.
Da schreibt sie, und ich zitiere jetzt wortwörtlich, das Verhältnis der Frau zu männlichen Körpern ist darum von einer ähnlichen Ambivalenz geprägt wie das Verhältnis des Westens zu Atombomben. Die eigene Sicherheit beruht auf der Gewissheit, dass physische Gewalt eingesetzt werden kann, ohne dass sie tatsächlich eingesetzt werden muss. Es ist kein Zufall, dass wir zu jenem Zeitpunkt die Bedeutung des anatomischen Geschlechts zu verdrängen begannen, als durch das Ende des Kalten Krieges auch die atomare Bedrohung aus unserem Leben zu verschwinden schien. Und ich dachte mir, ich habe schon viele steile Thesen gelesen über Geschlecht und wie sich das, aber das ist auch definitiv einer der steilsten.
Ich glaube, das passiert, wenn man zu viel in der Redaktion von Nios rumhängt. Da habe ich wieder mich gefragt, in welcher Realität lebt sie, weil sie einfach die ganze Zeit sagt, Deutschland ist so schwach und im Vergleich zu Russland und Russland haut quasi mal auf den Tisch und hat die Atombombe und hat die ganzen Waffen. Sie ist erklärte Feindin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber wenn sie einmal Lanz abends einschalten würde, dann hätte sie da die Elefantenrunde von allen möglichen Militärexperten, die die ganze Zeit die Regierung kritisieren. Aber einfach zu behaupten, dass es in Deutschland keine Debatte über Waffenlieferungen gibt oder so. Ich glaube, sie guckt einfach zu wenig Fernsehen, weil sie scheinbar alle Medien außer ihr eigenes Medium hasst. Aber dann kannst du das nicht in dein Buch schreiben, wenn es nicht stimmt.
Ich glaube, sie checkt nicht, dass sie selber absolut in der Bubble lebt, auch im Internet. Ich habe wirklich das Gefühl, sie versteht die Mechanismen des Netzes teilweise nicht. Und baut darauf ihre Argumentation auf.
Sie versteht auch die Woke-Debatte nicht mehr. Yeah. Sie ist wahrscheinlich irgendwann ausgestiegen, yeah, weil sie keinen Bock mehr hatte, was auch okay ist. Aber dann kann sie kein Buch darüber schreiben, wenn sie sich offensichtlich nicht damit auskennt.
Also das ist was, was ich allgemein kritisieren muss bei diesen Anti-Woke-Büchern. Wie die ganzen, sag ich mal, KritikerInnen der Wokeness auf einem Diskurslevel stehen bleiben, Anfang der 90er. Da wird einfach nicht beachtet, wo wir eigentlich stehen. Also ich meine, ich bin ja froh, dass sich Pauline Voss mit Foucault auseinandergesetzt hat. Doch deutlich öfter, als sie das möchte, verfängt sie sich genau in dem Netz, was sie selber gesponnen hat. Also am Ende schreibt sie dann sowas wie, dass sie unserer gesamten politischen Generation unterstellt, dass wir wie ein Schauspieler sind, die vergessen haben, dass sie eine Rolle spielen. Und dann schreibt sie, und jetzt will ich wieder zitieren, die Erkenntnis, eine Rolle zu spielen, weitet die Perspektive, Rollen lassen sich wechseln, sie öffnen den Raum für Alternativen, darin liegt die zentrale emanzipatorische Kraft von Foucaults Ideen. Also, dass wir alle eine Rolle spielen, dass Grenzen alle flüssig sind oder konstruiert sind, dass jede Nation auf einem Mythos beruht. Da würde ich überhaupt nicht widersprechen, da würde ich sagen, genau, Pauline. Und deswegen kämpfen wir ja so gegen diese ganzen Stereotype, damit wir endlich bewusst werden, dass es nur eine Rolle ist, die wir zugewiesen bekommen. Als die Türken, die Araber, die Schwulen, die Lesben, die Frauen, die Männer. Und ich, also, wie kann sie das nicht sehen?
Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum sie es nicht checkt, dass sie genau das gleiche Pamphlet erschafft, was sie bei Woken kritisiert. Nämlich, dass sie so ein Konstrukt oder eine Argumentation erschafft, der man nicht widersprechen kann. Jetzt mal am Beispiel von dem Kriegsfall und dem Westen. Sie kritisiert, dass wir im Westen aufwachen müssten, weil wo im Westen Aufklärung und Vernunft und Freiheit walten, da wäre das in anderen Staaten nicht der Fall. Und deswegen wären die im Kriegsfall stärker als wir. Das Interessante ist, wenn ich ihr jetzt hier widersprechen würde und sage, weiß ich nicht, ist Diplomatie immer schwächer als Militär? Vielleicht im direkten Konflikt mit Sicherheit schon, aber das kann ja nicht das Ziel sein. Sind wir die schwächere Nation, weil man keine Angst vor uns haben muss? Ist Schwäche nicht vielleicht auch eine Stärke? Wenn ich so argumentiere, dann renne ich direkt in ihre Argumentation rein, die sie gegen mich verwenden kann. Dann bin ich eine von den Woken. Und ich bestätige nur ihre These. Und das ist genau das, was sie an Wokeness kritisiert. Dass man Wokeness nicht kritisieren kann, ohne Wokeness zu bestätigen. Und sie hat mit ihrem Buch exakt dasselbe erschaffen, nur andersrum.
Man muss bei Foucault wissen, Foucault ist ein sehr ausdrucksstarker Schreiberling gewesen. Also wenn man seine Bücher so liest, die sind sehr, sehr dicht, sehr bildreich auch geschrieben. Und mir ist oft aufgefallen, wenn Autorinnen oder Autoren sich mit Philosophen oder mit Philosophen oder so beschäftigen und nur darüber schreiben und alles auch von dieser Person offensichtlich gelesen haben, dann fangen die manchmal an, einen ähnlichen Stil zu übernehmen. Und bei Pauline Voss ist es ganz deutlich. Also Michel Foucault liebt so diese Maschinenmetapher, irgendwelche Relaisstationen der Macht, die sich irgendwie über die Welt vernetzwerken und so etwas. Und dann schreibt sie halt in ähnlicher Weise in ihrem Buch dann solche Sätze wie: Die woken Archivare ruhen nicht, bis sich jeder über die Scannerkasse der sexuellen Präferenzen gezogen hat, die das Begehren etikettiert und mit einem Wert versieht. Und ich war so... Also mich hat zumindest noch niemand über eine Scannerkasse gezogen. und ich wäre so...
Damit ihr mal wisst, was wir hier gelesen haben.
Es ist irgendwie so ein Bild, aber ich weiß auch nicht, also ich finde es dann manchmal einfach ein bisschen zu viel.
Ich habe auch noch ein lustiges Zitat. Die sexuellen Befreiungskämpfer der Gegenwart treten auf wie Gutachter eines Sex-TÜVs.
Ja.
Und ich fand Sex-TÜV wirklich einfach so gut. Ja, die war richtig kreativ, die Pauline.
Ich finde es immer spannend, wenn sich Leute so krass aufregen darüber, wenn die das so triggert. Und ich habe mir halt gedacht, es gab immer schon so kleine Grüppchen in der Gesellschaft, wo Leute so ganz unhaltbare, angeblich unhaltbare Sachen gesagt haben. Und ich glaube halt wirklich, dass Social Media heutzutage das Feuilleton ist, wo Sachen zum ersten Mal besprochen werden. Alle Feuilleton-Journalisten stellen sich gerade die Armhaare auf, kriegen gerade die große Krise. Aber ich finde das ganz witzig, denn man sieht jetzt schon, wie viel sich daraus teilweise in den Diskurs und in die Sprache von jungen Menschen einfach rübergerettet hat in die echte Welt. Und in 20, 30, 40, 50 Jahren sagen wir, da haben wir uns aufgeregt. Da, finde ich, wird dann so eine Pauline Voss und alle Menschen, die das so krass kritisieren, auch plötzlich ganz, ganz klein. Also nicht, weil sie keine Daseinsberechtigung haben, sondern einfach, weil man sich denkt, komm, jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder und so schlimm ist es doch alles gar nicht.
Und weil der Wandel sowieso passiert.
Genau, und warum immer so krass sich dagegen stemmen? Na gut, aber vielleicht bin ich da nicht in der Mehrheitsmeinung, denn wenn wir wieder zu den Wahlen zurückgehen, dann sieht man ja, dass die Leute doch in der Masse eher dagegen sind.
Naja, ich glaube, Veränderung passiert so oder so. In welche Richtung ist dann halt die Frage? Ich frage mich, ob man solche Bücher aus einem Zynismus schreibt, aus dem Gefühl, vielleicht auch abgehängt worden zu sein in der Debatte. Nicht mehr die Generation zu sein, die solche Debatten austrägt. Weil ich wirklich einen Zynismus da und eine Verbitterung daraus lese und ich mich frage, woher kommt die?
Ich weiß nicht, ob es so eine gewisse narzisstische Kränkung ist, halt nicht mehr zu den Guten zu gehören plötzlich. Weil ich unterstelle Pauline Voss nur die besten Motive. Also die schreibt ja ein Buch nicht einfach nur, um jetzt nur stumm zu machen, sondern sie hat also ihrem Gefühl nach einen deutlichen Punkt und warum sie eben nicht auf der moralisch irgendwie verwerflichen Seite steht. Aber diese Verbitterung ist deutlich zu spüren und das macht manchmal keinen Spaß zu lesen. Und auch da haben wir wieder so einen Widerspruch. Es wird der Wokeness oft vorgeworfen, dass sie viel zu krass mit diesen Kategorien gut, böse von mir aus operiert. und gleichzeitig fallen sie immer wieder in dieselben Fallen. Und weil das ja so ist, also weil offensichtlich lagerübergreifend polemisiert wird, ideologisiert wird, in Gut und Böse eingeteilt wird, nicht wertschätzend mit der Gegenseite umgegangen wird, wenn das auf beiden Seiten der Fall ist oder auf allen Seiten von mir aus, dann könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, dass das gar nicht so sehr mit dem Inhalt zu tun hat, sondern vielleicht mehr mit der Art und Weise, wie wir heute als Gesellschaft in der Öffentlichkeit diskutieren.
Aber ist dann vielleicht wirklich die Frage, ist es gut, dass alles so politisch ist? Dass es kein Thema mehr gibt, was nicht irgendwie total polarisiert? Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, dass viele Menschen das so wahrnehmen.
Also mir fallen sehr viele Themen ein, die zwar eigentlich innerhalb des politischen Rahmens sich befinden, aber überhaupt nicht politisiert werden.
Sag mal.
Zum Beispiel, wenn jetzt gerade Migration ist ja eines der ganz großen Themen. Und dann sehe ich die Talkshows an und es wird über Migration geredet. Dann wird ausschließlich nur über Außengrenzen gesprochen. Und ich denke mir so, naja, aber es gibt ja auch Debatten über Migration, die man führen kann. Was heißt denn eigentlich zu integrieren? Wie sehen eigentlich die konkreten Arbeitsbedingungen in Geflüchtetenheimen aus? Also ich meine, ich habe in einem Flüchtlingsheim mitgearbeitet, ich habe da IT gemacht. Und die Arbeitsbedingungen sind katastrophal. Und das kommt überhaupt nie zur Sprache. Das heißt, wir haben ein hochpolitisiertes Feld, wo aber ganz große Bereiche gar nicht politisiert werden. Null. Und ich finde es eine Katastrophe. So, wir schaffen das nicht. Also wer es vor allem nicht schafft, sind die Leute, die ganz konkret mit den Leuten arbeiten müssen.
Ich weiß auch gar nicht, ob das Problem immer diese Polarisierung ist. Denn das heißt ja erstmal nur, dass es verschiedene Meinungen gibt. Ich glaube wirklich, wie du schon meintest, Ole, die Art, wie wir miteinander sprechen, und dass alle Seiten so verhärtet und so verbittert sind, das ist doch viel mehr irgendwie problematisch. Und ich finde es schade, dass dann sich beide Seiten so eine, weiß ich nicht, sich so verschanzen hinter ihren Argumenten und wir von einer Polarisierung sprechen, die sich dadurch bestätigt, dass wir die ganze Zeit drüber sprechen, dass dieses Thema so polarisiert. Und andere Themen tun es dann nicht und dann sprechen wir da gar nicht drüber.
Aber ich finde es spannend, dass teilweise so eine Annäherung dann ja irgendwie auch nichts bringt, beziehungsweise für die Menschen dann auch wieder unauthentisch wirkt. Dass diese Konfrontation gewollt auch ist und dass man sich irgendwie in so ein Lager scheinbar einordnen will und muss und sagen muss, entweder die oder die. Aber wie man gegen diese verhärteten Diskurse ankommt, keine Ahnung. Und dann führt es halt zu so einer Sprachlosigkeit, dass man einfach gar nicht mehr über irgendwas redet und vor allen Dingen nicht mehr miteinander.
Ja, vielleicht ist der Schlüssel, so eine Diskrepanz in der Meinung aushalten können.
Voll.
Ich meine, ich merke ja selber, was es mit mir macht, wenn ich Pauline Voss lese und ich richtig genervt davon bin, mich damit auseinandersetzen zu müssen. Aber eigentlich ist es ja eine Meinung, die nicht sie alleine hat, sondern die ganz viele haben und mit der man sich auseinandersetzen sollte und auch muss und auch ernsthaft. Und natürlich sind wir jetzt hier sehr humoristisch unterwegs, aber im Prinzip kenne ich schon relativ viele Leute, die, glaube ich, das sehr unterschreiben würden.
Deswegen, ich finde es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wir eigentlich Kritik üben wollen und wie wir selber kritisiert werden möchten. Dass es auch dazu gehört, dass ich mitgebe, was ich nicht weiß. Das ist zwar in einem politischen Diskurs, der hart geführt wird, strategisch vielleicht nicht immer die beste Position, weil man sich schwach macht, aber irgendwann muss man ja mal aufhören damit, immer nur zu polemisieren.
Ole, was ist dein Lieblingszitat?
Also, wie gesagt, wir haben ja schon ein paar lustige Zitate gelesen. Deswegen würde ich gerne mal eines nehmen, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das ist ein Punkt, den ich interessant finde. Also sie sagt, der Wokeness, dass das Problem ist, wenn dieser Opferkult so betrieben wird, dass, und jetzt zitiere ich, nur jene Macht legitim erscheint, die aus Ohnmacht hervorgeht. Also wenn Menschen protestieren, die zuvor unterdrückt wurden. Eine Tradition erhalten zu wollen, ist in ihren Augen nur gerechtfertigt, wenn die Tradition diskriminiert wurde. Nur was bereits zerstört wurde, darf auf Erhalt pochen. Das fand ich ein sehr interessantes Zitat, weil es ja wirklich einen sehr empfindlichen Punkt berührt. Wenn man die Stimmen von Opfern, von Diskriminierten, von Unterdrückten stark macht, dann muss man aufpassen, dass man das nicht nur glorifiziert. Susan Nyman, eine andere Autorin, die so ein bisschen Anti-Woker unterwegs ist, hat das mal so ausgedrückt, dass sie gerne wieder in einer Welt leben möchte, in der man nicht nur groß ist, weil die Welt etwas einem angetan hat, sondern eher dafür, was man in der Welt getan hat. So. Das ist ein bisschen überspitzt, diese Gedanken ausgedrückt, aber ich finde das durchaus einen ganz interessanten Aspekt. So, was sind die Nebeneffekte dadurch, wenn wir ganz stark die Stimmen von Diskriminierung in den Vordergrund treten lassen, wird es nicht auch irgendwann ein Statusmerkmal? Das finde ich eine sehr valide Kritik.
Das fand ich auch einen Argumentationsstrang von ihr, den ich richtig spannend fand.
Ja, voll. Das ist kein abwegiges Argument. Zu behaupten, dass wir uns auch in unserem Schmerz wiederfinden und zu behaupten, dass unser Schmerz auch ein Identifikationsmerkmal sein kann, indem wir uns baden und das uns auf so eine perverse Weise stärkt und festigt in der Welt, obwohl es uns eigentlich immer wieder aus der Welt rausreißt. Damit könnte man arbeiten, aber nur wertschätzend und nur stützend und nicht so anti-anti, Was sind eure Lieblingszitate?
Mal monogam, mal polygam, mal keine Lust auf Sex. Mancher würde das wohl einfach als Leben bezeichnen.
Ja, ist gut. Meins ist einfach ganz knackig kurz: Die Wissenschaftler wollen die Welt verändern. Und ich dachte, als ich das gelesen habe, es klingt wie ein Zitat aus Phineas und Ferb. Lieblingscharakter.
Es gibt nur einen Charakter in diesem Buch.
Sag an, Ole.
Er fängt mit M an, geht mit F weiter und hört mit T auf. Und er hört auf den Namen Michel Foucault. Oh, such a cutie.
He's the star of the show. Lea, was ist dein Lieblingscharakter?
Sag.
Mein Lieblingscharakter ist Sophie Passmann. Pauline Voss spricht über Sophie Passmann in ihrem Buch. Und Sophie Passmann ist einfach, ihr gehört unsere erste Folge im Prinzip.
Ihr gehört dieser ganze Podcast. Sie ist das Roman Empire dieses Podcasts.
Wirklich. Sie ist schon das zweite Mal wieder aufgetaucht und sorgt für den zweiten Full Circle Reading Moment bei mir. Deswegen ist sie mein Lieblingscharakter.
Mein Lieblingscharakter sind die Menschen, für die sie dieses Buch geschrieben hat, die ihren Hass gegen Woke jetzt wissenschaftlich bestätigt sehen. Was ist denn das Buch in einem Wort, Ole?
Selbstwidersprüchlich.
Meins ist diffus.
Okay, ich habe vereinfacht oder leicht gemacht.
Ole, du meintest, du musst relativ schnell jetzt weg. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Es war sehr schön. Dankeschön.
Viel Erfolg mit deinem Buch und deiner Tour weiterhin.
Macht's gut.
Leute, die unseren Podcast aufmerksam verfolgen, wissen, ich bin die emotionale Tüte von uns beiden. Deswegen mache ich jetzt auch eine sentimentale Abmod. Vor 8 Monaten erschien die erste Folge Mängelexemplar. Jetzt sind es schon 11. Und um euch mal einen kleinen Einblick in unsere Statistik zu geben, weil ich das immer spannend finden würde, wenn das andere Podcasts machen. Uns folgen inzwischen fast 700 Leute auf Spotify. Und unsere Folgen wurden in Summe über 6000 Mal angehört. Das mag für andere Podcasts nicht viel sein, für uns ist es wirklich
insane.
Und es bedeutet uns auch sehr viel. Das absolut krasseste ist aber, dass wir einfach in der Kategorie Independent Podcast für den Deutschen Podcastpreis nominiert sind. Das heißt, wir fahren in 2 Wochen, wenn diese Folge rauskommt, nach Berlin zur Verleihung des Deutschen Podcastpreises. Was einfach krass ist.
Wir haben das gestartet aus Spaß und machen es immer noch aus Spaß. Natürlich, es macht uns wahnsinnig viel Spaß und es ist einfach krass, wie viele Leute uns mittlerweile auf diesem Weg folgen. Es war auch ein großer Lernprozess und es ist auch immer noch. Allein, dass wir jetzt das Staffelfinale mit einer Nominierung des Deutschen Podcastpreises feiern und Ole Liebel hier im Interview hatten, keine Ahnung, hinterlässt mich ein bisschen sprachlos, aber ich bin sehr dankbar. Auch für dich, Lea. Oh, jetzt wird's richtig emotional.
Oh Gott, ich weine gleich, das geht jetzt nicht.
Aber es ist krass, wie sich auch unsere Freundschaft durch diesen Podcast auch irgendwie weiterentwickelt hat. Und es ist auch einfach krass, einen Podcast zu produzieren, während man nicht zusammen ist die ganze Zeit. Also wir haben diesen Podcast fast ausschließlich in verschiedenen Ländern aufgenommen, über Ländergrenzen hinweg. Und das erfordert sehr viel Durchhaltevermögen. Und es ist einfach, ja, krass, dass wir das irgendwie alles so geschafft haben, denke ich manchmal.
Das ist schon auch herausfordernd, aber irgendwie klappt es und das ist echt erstaunlich.
Und in erster Linie macht das einfach sehr viel Spaß und ich habe auch immer noch sehr viel Bock. Und wenn wir jetzt nicht so viele andere Sachen erstmal zu tun hätten, dann würden wir auch einfach nahtlos weitermachen. Aber das ist vielleicht nicht so schlau, deshalb machen wir es nicht. Ja, jetzt hört die Lobeshymne auf uns selbst auf und wir verabschieden uns für erstmal ungewisse Zeit. Wir gehen in Sommerpause. Your girls need a break, aber we'll be back.
Wir kommen wieder.
Und jetzt zum letzten Mal, erstmal. Okay, tschüss.
Okay, tschüss.